that the city is it's a migrant city, and everybody has come here, like my own grandparents. Not everybody, but a lot of people have moved here from elsewhere.
Das ist Shilpa Gupta. Die Künstlerin sitzt in einem Café in Bandra. Das lebendige Stadtviertel liegt im Westen von Mumbai, der indischen Megametropole am Arabischen Meer. Egal zu welcher Uhrzeit man hier unterwegs ist, die Stadt vibriert. Es ist immer was los und das hört man.
I mean, every day you have 200 people who come out from the train.
Menschen, die in Mumbai ihr Glück suchen. Mehr als 20 Millionen leben hier. Sie alle bringen ihre Sprachen und Geschichten mit.
The fact that there's so many languages, there's so many differences, but we still live, you know, we still walk together. Mm-hmm. Or the experience of walking on the train station into a swarm of people and merging. So I think that is one aspect.
Es ist gerade diese Vielfalt, die Bewegungen und Dynamiken so vieler Menschen, aus denen Shilpa Gupta Inspiration für ihre Werke schöpft. Und dem Meer, deren Wellen stetig an die Küste schlagen.
I feel the sea represents movement for me. So that's why I walk towards the sea. I think that is somewhere unconsciously very much part of my practice. And I think maybe also it's a bit, everything is a bit on the move. Like my practice is also constantly like experimenting, diving into aspects of the city, pulling things out from the market. I don't imagine myself, like if I was to do it in another place, I think I would be struggling a lot.
Shilpa Gupta zählt zu den einflussreichsten indischen Künstlerinnen ihrer Zeit. In ihren Werken setzt sie sich mit Grenzen, Staatsgewalt und Machtstrukturen auseinander. Und das medienübergreifend. Ihre Kunst wurde auf der Biennale in Venedig gezeigt, im Centre Pompidou in Paris und im Museum of Modern Art in New York. Seit Ende September widmet ihr die Kunsthalle St. Ann in Lübeck eine Einzelausstellung. Was Shilpa Gupta dort zeigt und warum gerade für sie die Auseinandersetzung mit Grenzen so wichtig ist, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Shilpa Guptas Leben und künstlerisches Wirken ist unzertrennlich verwoben mit Mumbai. Hier wurde sie 1976 geboren, studierte hier in den 1990er Jahren Bildhauerei an der Sir J.J. School of Fine Arts und lebt und arbeitet bis heute in dieser Megametropole. Ende September wurde sie in Lübeck mit dem Posel-Preis für internationale Kunst ausgezeichnet. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, hat Shilpa Gupta im Vorfeld in Mumbai getroffen. Hallo Elke.
Hallo.
Mumbai, die Metropole, die liegt an der Westküste Indiens am Arabischen Meer und ist mit mehr als 20 Millionen EinwohnerInnen die größte Stadt von ganz Indien. Wie hast du Mumbai erlebt und wahrgenommen, als du da warst?
Ja, groß. Also es ist wirklich sehr groß und ich kann auch gar nicht behaupten, dass ich das jetzt natürlich alles gesehen habe. Man sieht sowas natürlich immer nur in Ausschnitten. Also das war insofern sehr schön, als dass wir da auf dieser Reise Shilpa Gupta besucht haben und die uns wirklich tagelang durch ihr Mumbai geführt hat. Das heißt, wir haben Mumbai durch ihre Perspektive, durch ihre Augen gesehen. Und dann hat sie uns ihre Kunsthochschule gezeigt, sie hat uns das Viertel gezeigt, in dem sie selbst lebt und arbeitet. Sie ist mit uns Zug gefahren, weil sie meinte, das sei super wichtig, dass man weiß, wie das sich anfühlt, in diesen total vollen Vorortzügen durch die Gegend zu fahren. Und sie hat uns den Tempel gezeigt, wo sie selbst als Kind immer mit ihrer Mutter hingegangen ist. Also das heißt, wir haben wirklich so einen richtigen Einblick bekommen in das, was Mumbai für sie auch bedeutet. Diese vielfältige Stadt mit verschiedenen Religionen. Wir haben Kirchen gesehen, wir haben hinduistische Tempel gesehen, wir haben die muslimische Community gesehen, sodass man wirklich eine Idee davon bekommt, wie vielfältig das ist, wie schwierig auch die sozialen Zusammenhänge da sind und aber auch, wie inspirierend das ist und wie viel Spaß das macht, da rumzulaufen und zu leben.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, wenn man auf die Straße geht, wird man sofort umgefahren.
Ja, wir waren halt da in Bandra, das ist dieses Viertel, wo sie auch lebt. Und da ist halt nicht mit Bürgersteig oder so, sondern von dem Hotel, wo wir waren, man ging halt auf die Straße und dann waren halt sofort irgendwie, die ganze Zeit wird man angehupt, dann kommen diese lustigen Tuk-Tuks, diese Taxis mit den drei Rädern, dann kommen die Autos und wenn man da entlang läuft, dann läuft man praktisch immer durch die Autos durch und ich fand das total unübersichtlich. Also es ist wirklich Wahnsinn, man wird einfach die ganze Zeit nur weggehupt und auf die Dauer dachte ich wirklich so, oh Gott, könnte jetzt wirklich mal einmal kurz ruhig sein, aber es war natürlich nicht so.
Das hört man auch auf jeden Fall ganz gut oder kommt sehr gut rüber, auch in den O-Tönen. Du hast ja dann auch noch ein Gespräch mit ihr geführt und in der Aufnahme, das merkt man, dieses Vibrieren, wie diese Stadt da im Hintergrund an euch vorbeirauscht und immer wieder reinkommt in die Töne. Das ist in jedem Fall merkbar. Aus diesem großen Stadtkosmos schöpft Shilpa Gupta ihre Inspiration. Ihre Werke sind sehr eng verbunden mit dieser Stadt, in der sie in den 80ern aufgewachsen ist und bis heute ja auch lebt. Aber nicht nur das, die Stadt selbst wird zu ihrem Atelier. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Na, das ist erstmal auch so ganz praktisch gemeint. Also sie hat uns das gezeigt, diese Einkaufsstraße, wo sie eigentlich die ganzen Sachen herbekommt, die sie für ihre Arbeit braucht. Also sie ist Konzeptkünstlerin, macht Installationen, also sie zeichnet auch, aber sie macht auch so Installationen, wo zum Beispiel so Stempel vorkommen oder so Messingschilder oder bestimmte Papiere. Und das kauft sie alles in so kleinen Shops auf so Straßen. Also das sind einfach so Wellblechhütten. Und mit so naiven westlichen Blick würde man denken, ja, das sind vielleicht Slums oder so. Und dann machen die die Tür auf und haben hinten irgendwie ganz viele Druckmaschinen. Also das war sehr instruktiv, das zu sehen, dass man selber so ganz andere Vorstellungen davon hat, wie eigentlich so ein Geschäft aussehen soll, wo eine international tätige Künstlerin ihre Materialien herbekommt. Und sie bekommt die halt wirklich da aus Bandra, aus diesen Straßen, wo sie auch während des Studiums immer schon unterwegs war und wo sie ganz lange Beziehungen auch zu den Handwerkern hat, mit denen sie da arbeitet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich inhaltlich Mumbai ihre Inspiration ist, weil bei Shilpa Gupta geht es ganz viel um die Frage der Grenzen, um die Frage, wie entsteht eigentlich sowas wie eine nationale Identität, also etwas, was sie stark in Frage stellt und dessen Kontingenz sie, glaube ich, zeigen will, also dass es auch irgendwie Zufall ist, dass es produziert ist, dass es politisch gewollt ist. Und gerade Mumbai ist ja eine Stadt, wo ganz viele Einwanderer hingekommen sind und wo Leute mit ganz unterschiedlichen ethnischen Hintergründen und auch Identitäten sich treffen und wo sie eben die Erfahrung gemacht hat, ja, aber dann im Zug sitzen wir wieder alle zusammen da und wir müssen halt zusammenleben.
Das, was du gerade beschrieben hast, ist ein sehr großer und durchdringender Aspekt dieser Stadt. Auch sehr geprägt haben verschiedene, ja, nicht so erfreuliche Ereignisse, gewaltvolle Unruhen und zahlreiche Bombenanschläge ab den 90er Jahren bis eigentlich vor 10 Jahren, glaube ich, waren die letzten, von denen ich gelesen habe. Shilpa Gupta hat das alles miterlebt. Bei den Bombenanschlägen zwischen 92 und 93 zum Beispiel starben schätzungsweise 900 Menschen. Auch Anfang der 2000er Jahre war sie dabei. Wie erinnert sie diese Zeit und welchen Einfluss hat das vielleicht auch auf ihr Werk gehabt oder immer noch?
Na, sie hat gesagt, dass das sie extrem geprägt hat. Also sie meinte, wenn man das einmal gehört hat, wenn man einmal in einem Zug gesessen hat und irgendwo war halt eine Bombe und man wusste nicht, was das war oder man hörte verschiedene Explosionen, das ist etwas, was eigentlich die Perspektive auf das ganze Leben verändert. Und es geht ja eigentlich in Indien immer, also eigentlich schon seit der Staatengründung, also seit der Unabhängigkeit und seit der Gründung von Indien und Pakistan, gibt es ja einfach diese Spannung oder diese Frage, wie eigentlich die muslimischen Teile mit den hinduistischen Bevölkerungsteilen zusammenleben. Und das wird immer wieder auch von nationalistischen Kräften, auch von vor allen Dingen von der Partei, die der aktuelle Ministerpräsident Modi repräsentiert, wird das ja auch benutzt, politisch benutzt, um die auch gegeneinander aufzuwiegeln. Und diese ganzen Anschläge in den 90er Jahren sind Teil dieser Spannungen, die auch immer noch das Land prägen. Also sie hat zum Beispiel gesagt, in letzter Zeit hört man wieder ganz viel von so Lynchmorden, dass halt muslimische Bürger ermordet werden von hinduistischen Gruppen, einfach mit der Behauptung, ja, die hätten irgendwie Rindfleisch in der Tasche oder so. Also das heißt, man hört immer wieder von Dingen, die da passieren. Und das ist etwas, was sie tief geprägt hat. Also sie selber kommt aus einer hinduistischen Familie und ihr geht es darum, irgendwie zu zeigen, das sind alles Menschen, wie können sie zusammenleben? Und ich glaube, das ist so die Grunderfahrung, von der sie da berichtet. Mhm. Und so symbolisch dafür ist für sie so eine Szene, die sie in der Uni hatte, wo, das war eine sehr traditionelle Universität, alle, also nicht so wie bei uns die Kunsthochschulen, wo man so ein bisschen kommt und geht, sondern da war so richtig so mit Klassenraum und alle sitzen da, vorne ist der Lehrer und dann waren diese Unruhen und auf einmal war einfach ein Stuhl frei von einem Menschen, der bei ihr in der Klasse war und sie wusste einfach nicht, was ist mit dem. Und dieser freie Stuhl, also dieser freie Platz, wo ist dieser Mensch, wo ist der Mensch ist verschwunden, das ist etwas, was in ihrem Werk auch immer wieder auftaucht und was für sie so ein Symbol ist, auch für diese Unsicherheit und für diese Frage, was geschieht eigentlich mit den Menschen.
Mhm. I didn't even know this boy, but the chair was empty. And every time I would enter and leave the classroom, I'd always see the chair. I didn't even know this person, but suddenly the empty chair became something you could never get out of your head.
Du hast die Themen schon angesprochen, besonders intensiv beschäftigt sie sich mit Grenzen. Indien hat als ehemalige Kolonie mehrere Grenzverschiebungen erfahren. Vielleicht mal an einem Beispiel von einem Kunstwerk direkt. Wie, ja, setzt sie sich da auf künstlerischer Ebene mit dieser Thematik auseinander?
Sie hat zum Beispiel Leute gebeten, aus dem Kopf die Umrisse ihres Heimatlandes zu malen. Und dann stellte sich heraus, dass sie das natürlich alle unterschiedlich malen. Also keiner weiß genau, wie es aussieht. Und dann hat sie die wieder übereinander gelegt, diese Linien, sodass dann so ein ganz verwischtes Bild eigentlich von diesem Nation State, von diesem Nationalstaat entsteht. Und das ist für sie halt das Symbol dafür, dass ein Nationalstaat imaginär ist. Also Grenzen sind etwas, was Menschen setzen. Und sie hat halt auch ganz viele Arbeiten darüber gemacht, zum Beispiel die Grenze zu Bangladesch, wo sie auch ganz viel recherchiert hat, die ja auch dann irgendwann so beliebig gezogen wurde. Und manche Leute hatten dann das Haus auf der anderen Seite und hatten immer noch den Schlüssel zu ihrem Haus und kamen nicht mehr rüber und so. Und hat diese Geschichten auch in ihren Arbeiten erzählt.
Und the map is an image which is provided to us as a constant, and I think I'm interested in the slippages. I'm interested in when things are not what they might be. So the lines that we see and we all remember, it's extremely unstable. Meaning can be made or unmade. Mm-hmm. So I feel that's also with the nation state or the image, or I'm interested in representation. That brings me to what does it mean to have this entity that you see as very finite, and maybe it's not.
Yeah. Sie sagt da, sie interessiert sich eben um diese Grenzen, um diese Fehler, auch um die Dinge, die nicht ganz klar sind, und sagt halt generell, also Bedeutung wird halt hergestellt und wird dann auch wieder weggenommen oder verändert, und das will sie repräsentieren mit ihren Werken.
Mhm. Nicht nur Grenzen, auch Repression, Staatsgewalt, Machtstrukturen, das Gefängnis. Shilpa Gupta setzt sich mit wirklich harten Themen auseinander. Indien erlebt seit einigen Jahren eine große Transformation. Regierungschef Narendra Modi, du hast es schon gesagt, baut das Land Stück für Stück zu einem hindu-nationalistischen Staat um, in dem zum Beispiel der Islam unterdrückt wird und kritische Stimmen auch mundtot gemacht werden. Wie erlebt Shilpa Gupta das? Ist sie mit ihrer Position zum Beispiel Repressionen ausgesetzt? Und wenn ja, wie geht sie damit um?
Also direkt, glaube ich, hat sie nicht wirklich Probleme. Das liegt auch daran, dass sie eben als Konzeptkünstlerin, dass die Sachen immer so ein bisschen verschlüsselt auch. Also eigentlich, man könnte meinen, es ist auch klar, also wenn sie zum Beispiel so eine Neonarbeit macht und da ist dann der Text einfach, wir leben alle unter demselben Himmel, und die macht sie dann in verschiedenen Sprachen und zeigt das an verschiedenen Orten. Das ist ja eine ganz klare Aussage, aber trotzdem ist sie so allgemein, dass sich ja dann vielleicht eine Regierung nicht direkt davon angegriffen fühlt. Oder es gibt eine ganz schöne Arbeit von ihr, da hat sie so Protestlieder aus aller Welt gesammelt, also so Bella Ciao aus Italien und Sag mir, wo die Blumen sind und so weiter, also Sachen, die gesungen werden von Leuten auf Demonstrationen und so. Und da ist zum Beispiel auch ein pakistanisches Lied dabei, und das ist dann aber einfach so ein bisschen versteckt. Also da müssten die Politiker müssten schon die Installation ganz bis zum Ende anhören, um dann wirklich zu sagen, okay, das wollen wir jetzt aber nicht oder so. Und ich glaube, dass sie ist keinen direkten Repressionen ausgesetzt, aber sie ist sehr vorsichtig auch, was sie sagt und wie sie Dinge formuliert. Also das heißt, man merkt das schon so ein bisschen, dass sie da auch in der Defensive ist. Und sie hat auch Sachen gemacht, die man wirklich nicht hätte machen sollen. Also sie ist irgendwie an der Grenze zu Bangladesch, hat sie irgendwie Sachen hin und her gebracht und so. Sie ist auch wahnsinnig mutig. Und ich glaube, auf eine Weise ist es ihr aber auch so wichtig, dass sie ihre Arbeit so machen kann, wie sie das möchte, dass es ihr dann auch egal ist. Und ihr Publikum ist ja sowieso, also in Mumbai gibt es kein einziges wirklich zeitgenössisches Kunstmuseum, was irgendwie ernst zu nehmen wäre. Sie hat eine kleine Galerie, aber sie zeigt einfach auch sehr viel international. Das heißt, ihr Publikum geht dann auch darüber hinaus. Und in Indien selber ist es so, dass man als Konzeptkünstlerin jetzt nicht so wahnsinnig weit kommt. Also sie hat ein paar sehr, sehr interessierte Sammlerinnen, die so sehr fortschrittlich sind, aber sie ist jetzt alles andere als Mainstream in ihrem Land.
Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt nicht so wirklich öffentliche Institutionen, also so zeitgenössische Galerien oder auch Museen. Wie finanziert sich denn sonst die Kunst?
Na, das ist hauptsächlich schon privates Geld. Also ich kenne das ja auch von der Kochi Biennale. Das ist die wichtigste oder die einzige Biennale auch in Indien. Die ist in Südindien, da war ich mal. Und da war es so, dass das Geld, was der Staat Kerala bereitstellte, das kam immer endlos nicht. Und dann haben immer die Kuratoren haben das Geld selber vorgestreckt, und sie haben mit den Galerien gesprochen und sie haben mit den internationalen Sammlerinnen und Sammlern gesprochen und haben es irgendwie so zusammengekratzt. Also es Und ich glaube, so funktioniert insgesamt so diese etwas fortgeschrittene zeitgenössische Kunstszene in Indien. Also es gibt eine gut funktionierende Messe, auch in Delhi. Und es gibt so ein paar Galerien, also im Vergleich zu der, also dafür, dass es eine 20-Millionen-Stadt ist, gibt es jetzt für europäische Verhältnisse sehr wenig Galerien. Also da beim Gallery Weekend in Mumbai sind irgendwie so 10 oder 15 Galerien dabei. Also das ist, die Szene ist klein, aber sie ist halt komplett privat finanziert und die sind halt davon abhängig, dass es halt Sammlerinnen und Sammler gibt, die dann sich begeistern lassen von dem, was sie da machen. Und es gibt in Indien, glaube ich, noch ein paar mehr Leute, die dann eher so Malerei kaufen würden, Sachen, die dann halt auch so für zu Hause über dem Sofa besser aussehen. Und ja, also für Shilpa Gupta bleiben dann nicht so viele Sammlerinnen übrig, aber am Ende funktioniert es dann.
Auf jeden Fall können wir einiges von ihrer Kunst auch hier bei uns in Deutschland sehen, in Lübeck nämlich. Sie wurde, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Ende September mit dem Poseel-Preis für internationale Kunst in Lübeck ausgezeichnet. Und bis kommenden März zeigt die Lübecker Kunsthalle St. Ann ihre Ausstellung »We Last Met in the Mirror«. Lübeck liegt auch an einer Grenze, an einer ehemaligen deutsch-deutschen Grenze in Schleswig-Holstein. Was wird man dort in dieser Ausstellung sehen? Worum geht's da?
Also die Ausstellung, ich war bei der Eröffnung und die ist sehr, sehr schön geworden und das ist ein schöner Überblick eigentlich über ihr Werk. Und was ich toll finde, ist, dass da werden irgendwie einige von den größeren Installationen gezeigt, also zum Beispiel auch dieses Neon, von dem ich sprach, Wir leben alle unter dem gleichen Himmel. Es gibt diese Installation mit den Songs, also mit diesen Protestliedern, die sehr, sehr schön gemacht ist. Also sie macht das immer so, das sind so Mikrofone, die eigentlich so wie so altmodische Mikrofone, die so von der Decke runterkommen, der Raum ist so dunkel und dann sind aber die Mikrofone praktisch so umgebaut, dass sie Lautsprecher sind und dann fängt immer hier ein Lied an und da und man ist so in diesem Raum, hat diesen Raumklang. Das ist sehr, sehr schön und was aber auch toll ist, ist, dass in der Ausstellung sehr viele Zeichnungen sind, so ganz filigrane Zeichnungen, wo man dann auch nochmal, ich finde, sie als Künstlerin auf eine intimere Weise kennenlernt. Also weil sie hat ja sehr, sehr harte Themen teilweise, aber sie ist gleichzeitig sehr poetisch und sehr zart. Und das hat sie mir auch, das fand ich auch toll, dass sie mir im Interview so gesagt hat, ich so, was ist denn eigentlich die Kunst für dich? Und sie meinte ja, das ist halt das, was man sieht, wenn man träumt. Also wir sind halt alle nur immer auf den Tag fokussiert und auf das, was tagsüber und mit der Vernunft und so passiert. Aber die Kunst, die ist dann da, das ist die andere Hälfte, das ist, wenn wir träumen. Und das ist halt trotz dieser harten politischen Themen, die sie hat, sehr, sehr präsent auch in der Ausstellung. Das hat die Kuratorin Noura Dhirani hat das, finde ich, sehr, sehr schön herausgearbeitet. Und dann ist es auch so ein bisschen, Shilpa Gupta ist es sehr wichtig, dass sie mit dem Publikum ganz viel arbeitet. Und da ist zum Beispiel eine Arbeit, da hat sie so Wachssterne gemacht. Also die Sterne sind für sie so ein Symbol, weil die auf ganz vielen Fahnen sind, auf Nationalflaggen, also zum Beispiel auf der US-amerikanischen Flagge oder so. Und dann hat sie diese Sterne gemacht und in dem Gewicht von ihr selbst, also ihrem Körpergewicht, so viele Sterne sind da und die Leute können die sich dann nach und nach so mitnehmen. Also dann kann man so einen kleinen Stern nach Hause tragen und kann sich dann halt überlegen, dass sowas wie eine Flagge oder ein Nationalstaat auch etwas ist, was auseinanderbrechen kann, was irgendwie bröckelt, wo man sich was von nimmt oder auch nicht. Und also das ist so ganz offen, was man dann damit macht, aber man kann sich das halt mitnehmen und das finde ich so eine ganz schöne Geste. Also das nur so als Beispiel für das, was da zu sehen ist.
Das sagt Elke Mohr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Danke, Elke, dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Ausstellung We Last Met in the Mirror von Shilpa Gupta in der Kunsthalle St. Ann in Lübeck könnt ihr noch bis zum 1. März 2026 besichtigen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Website detektor.fm. Kunst und Leben, den Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, gibt es zweimal im Monat, immer am Dienstag. Ja, und wenn ihr gleich auf Folgen klickt, dann verpasst ihr garantiert auch keine Episode mehr. Denn momentan sind wir sehr international unterwegs. In der vergangenen Folge, da ging es zum Beispiel um William Kentridge. Der südafrikanische Künstler stellt momentan in Dresden und in Essen aus. Auch hier sind es zwei Ausstellungen, die wirklich sehr eng mit den jeweiligen Gastorten kommunizieren und verwoben sind. Produziert hat diese Folge Benjamin Zerdani. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.